Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Schönen guten Morgen. Ich sollte kurz was zu mir sagen, ich sage was zu euch. Hier sind die meisten per Du, mache ich gerne mit. Aufgewachsen bin ich in Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg. Kennt es jemand? Ist immer gut, wenn man Verbündete hat. Geistlich geprägt dort von der Gemeinschaft, in der Liebenzeller Gemeinschaft und EC. Dort habe ich auch schon früh mitgearbeitet und mich auf einer Freizeit von Liebenzell für Jesus entschieden und einen Beruf gelernt. Ich war mal Gießerei-Modellbauer. Gibt's da auch welche? Das könnte ja sein. Nein. Dann aber eine klare, unverwechselbare Berufung von Jesus bekommen für den vollzeitlichen Dienst, was ich mir damals nicht so wirklich vorstellen konnte. Allerdings, meine Eltern haben schon immer gesagt, wir können dein Bett in die Gemeinschaft stellen, da bist du ja doch die meiste Zeit. 5 Jahre theologisches Seminar dann bei der Liebenzeller Mission. Ich kannte nichts anderes und es war klar, dahin zu gehen. Und da habe ich angefangen, interkulturell zu denken, denn dort begegnet man dauernd Missionaren, die in aller Welt irgendwo unterwegs sind. In der Zeit habe ich Ingrid getroffen. Wir sind seit 40 Jahren verheiratet und ein unschlagbares Team. Sie drückt immer auf den Knopf und weiß genau, wann es sein muss. Unter anderem, also nicht nur das. Ja. Wir sind dann kurz nach der Hochzeit nach Mikronesien ausgereist. Ich habe oft gesagt, mit meiner Schwiegermutter habe ich mich prächtig verstanden. 17.000 Kilometer dazwischen. War ein Scherz. Nein, die war eine wirklich nette, eine wirklich ganz nette. Ja, Mikronesien, kleine Insel in der großen Südsee. Da haben wir dann interkulturell gearbeitet, nicht nur gedacht, sondern gearbeitet. Das ist die Insel des Steingeldes, falls schon mal jemand gehört hat. Da zahlen die Einheimischen mit Steingeld. Touristen kommen da für 2, 3, höchstens 5 Tage, dann sind sie wieder weg. Wir blieben dort 10 Jahre, zwischendurch mal kurz einen Heimataufenthalt. 3 unserer 4 Kinder sind dort geboren, sind dann nach Deutschland zurückgekommen, als die Kinder in Deutschland eine Schule brauchten. Und zu der Zeit wurde hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft Radelandstraße eine Stelle frei. Da waren wir dann für 16 Jahre. In der Zeit haben wir auch die Familie Bomke kennengelernt. Das ist eine prägende Sache. Eine andere war, dass ich in der Zeit endlich Hebräisch nachgeholt habe bei Bezah Shalom. Ich kann es immer noch nicht so gut, wie sein müsste, aber mit Hilfsmitteln geht's. Und das hat mir einen besseren Zugang zum Alten Testament und überhaupt zu meinem Bibellesen verschafft. Nach 16 Jahren dann haben wir, meine Frau und ich, gewechselt nach Sachsen-Anhalt, nach Halle an der Saale und Bezirk und habe dort jetzt schon seit über 12 Jahren eine Pastorenstelle. Bin inzwischen 3/4 Rentner, ich habe noch keinen Nachfolger, mache deshalb mit dem Minijob im Moment noch weiter. Habe aber keine Langeweile als Rentner, bisher nicht. Ja, Zwischenbemerkung noch, wer sonst was wissen will, aber es geht ja hier nicht um mich heute, es geht ja um Jesus. Zwischenbemerkung noch, ich habe mich symbolisch heute angezogen, schwarzes Hemd, weil noch 90 israelische Geiseln in der Hand der Hamas im Gazastreifen sind. Und wer hätte es gedacht, für jede Geisel, die freikommt, kommen 50 palästinensische Gefangene frei, zum Teil Mörder, zum Teil Leute, die geschworen haben, auch gleich wieder Terroranschläge zu machen. Und habe dann dazu die Krawatte angezogen, die dazu passt. Manche haben schon gesagt, coole Krawatte, finde ich auch. Die habe ich deshalb, weil Gott trotz allem sein Volk nicht aufgibt, weil er dafür sorgt, dass dieses Volk, das er erwählt hat, nicht untergehen wird. Und so ziehe ich die ab und zu jetzt mal in nächster Zeit öfter mal an. Dann noch eine Vorbemerkung, aber dann geht's los mit der Predigt. Ich habe gehört, ihr habt in diesem Jahr Altes Testament, finde ich richtig gut. das Alte Testament Grundlage zum Neuen. Ich kann die Leute gar nicht verstehen, die sagen, das Alte Testament ist mir nichts. So redet man in Halle. Nein, viele Prophetien sind im Alten Testament gegeben und im Neuen erfüllt. Schon auf den ersten Seiten des Alten Testaments gibt es Hinweise auf den Messias. Und probier das mal. In jedem Buch des Alten Testaments findet man direkt oder indirekt einen Hinweis auf den Messias. Jesus hat sich ganz oft auf das Alte Testament bezogen und auch Bilder aus dem Alten Testament immer wieder gebraucht. Und sprachlich befinden wir uns jetzt auch wieder interkulturell. Also Altes Testament in Hebräisch, passiert, aufgeschrieben. Neues Testament in Hebräisch, passiert, Griechisch aufgeschrieben. Und ein paar Brocken dazwischen, sollte man nicht vernachlässigen, in Lateinisch passiert und auch in Griechisch aufgeschrieben. Unsere Bibel, egal welche Ausgabe, ist ein interkulturelles Buch und wir haben es immer mit einer Übersetzung zu tun. Das macht's manchmal mühsam, aber ich finde auch hochinteressant. Zur Predigt. Als Jesus kurz vor dem Kreuz, am grünen Donnerstag, mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane ging, da sagt er zu seinen Jüngern: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Das Wort, das dort im griechischen Neuen Testament steht, sehr betrübt, ist Perilypos. Ich frage das nachher nicht ab, aber das muss man mal gehört haben. Perilypos, Peri, da kommt unser Wort Peripherie her, drumherum. Und Lypos ist Leiden. Also das gesamte Wort bedeutet, umgeben von Leiden fühlt sich Jesus. Auf allen Seiten Druck und Leiden. Jesus weiß hier, dass er unvorstellbares Leiden vor sich hat. Er weiß, dass was die Propheten über den Messias gesagt haben, ja, die haben im Auftrag von Jahwe gesprochen. Und da sagt Jahwe drei Personen in eins, und da war Jesus selber mit dabei, als es beschlossen wurde. Er sagt, was der Messias erleiden wird. Die Propheten haben es dann aufgeschrieben und im Neuen Testament lesen wir es, dass genauso passiert ist, wie es aufgeschrieben wurde, wie es Jahwe dem Propheten gegeben hat. Und jetzt ist es soweit für Jesus. In den nächsten Minuten geht's los. Er weiß, dass er das erleiden muss, was unter anderem in Psalm 22 steht und in Jesaja 53 und an manch anderen Stellen. In diesen Augenblicken, da wendet er, der Mann der Schmerzen, sich, also eine Person der Dreieinigkeit Gottes, wendet sich an den Vater. Und er sagt hier das einzige Mal, Abba, Papa, Vater. Hier, als er sich zum endgültigen Ja durchringt, auf diesen schweren Weg zu gehen, da betet er heftiger scheinbar als zuvor. Und in Lukas Evangelium heißt es, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, der auf die Erde fiel. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft, was Jesus damals erlitten hat. Und wohlgemerkt, er tat es freiwillig, weil er wusste, das ist die einzige Rettungsmöglichkeit für uns Menschen. Er hätte nach menschlichem Ermessen das alles gerne vermieden. Und deshalb betet ja auch Jesus in Matthäus 26, 39, wird uns das gesagt: Mein Vater, ist's möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Und er weiß, dass es nicht möglich ist. Ein Rückzieher zu machen, hätte die ewige Verlorenheit für uns Menschen bedeutet. Und deshalb betet er weiter, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann steht er auf, geht zu den Jüngern zurück und er entdeckt, die schlafen. Das Gebet wiederholt er dann: Matthäus 26, 42. Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Habt ihr gemerkt, da ist ein ganz kleiner Unterschied drin? Beim ersten Mal, kannst du nochmal zurück? Mein Vater, ist's möglich, so geht der Kelch an mir vorüber. Und beim zweiten Mal, da weiß er schon, er wusste sowieso schon, Vater, wenn es nicht möglich ist, dann geschehe dein Wille. Und dann betet er noch zum dritten Mal. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Ich habe Namensgedächtnis, ist ganz furchtbar bei mir. Mit irgendjemand kam ich vorher interkulturell ins Gespräch. Ein Anthropologe sagte mal, Jesus war die 200% Person, ganz Gott und ganz Mensch. Als er auf dieser Erde lebte, da war er kein Überflieger, der alles, was auf ihn zukam, so locker genommen hätte, auch das, was jetzt kommt. Er ging durch den Staub von Israel, er hätte sich auch dahin beamen können. Nein, er ging den Weg und er hat alles auf sich genommen, obwohl er es hätte vermeiden können. Und er weiß hier, das wird jetzt sehr schmerzhaft für Leib und Seele. Und er weiß, dass er erstmals und für alle Ewigkeit das einzige Mal vom Vater verlassen sein wird. Er, der die Menschen so oft geheilt hat, der Wunder getan hat, der tut kein Wunder um sich, dieses große Schmerzen, diese großen Schmerzen, dieses große Leiden zu ersparen. Und daher ist es ganz verständlich, dass er sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod, ich bin umgeben von Leiden, ich komme da nicht raus, ich muss da durch. Als er dann nach dem dritten Gebet aufsteht, da kommt Judas mit der Tempelpolizei. Tempelpolizei, das waren Juden, die dafür sorgten, dass im Tempel alles in Ordnung zuging. Judas hatte ihnen versprochen, Jesus zu verraten, und er hatte ihnen ein Zeichen gegeben. Hier sitzen Leute, die die Bibel kennen, aber in der Wand sehen wir es gleich nochmal. Judas sagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Also der wollte sicher gehen, dass sie den richtigen erwischen, war ja schließlich dunkel und mit Fackeln beleuchtet, sieht man halt nicht so ganz genau. Die Tatsache, dass der Verräter genau zu diesem Zeitpunkt kommt, und mit diesem Zeichen, das ist ja pure Ironie und Grausamkeit. Dadurch wird diese furchtbare Härte und Grausamkeit von dem, was Judas hier tut, nochmal deutlich. Und wir lesen dann weiter. Und sogleich trat er, Judas, zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn sehr. Falls jemand sagt, Moment mal, das steht aber in meiner Bibel nicht so, er küsste ihn sehr. Da müsste jetzt noch mehr kommen. Ah ja, okay. Die Apparate reden nicht immer gleich miteinander. Und er küsste ihn sehr, ich sage es jetzt. Ich komme gleich drauf. Aber zunächst, sei gegrüßt, Rabbi, übersetzte Wort, das hat ja dann den Weg ins Neue Testament gefunden. Und da steht im Neuen Testament, Chaire. Freudig. Kann man sich das vorstellen? Da kommt einer, um Jesus zu verraten, und er sagt, freudig. Es wurde zwar allgemein so als Gruß oder als Abschied gebraucht bei den Griechen, aber die wörtliche Übersetzung, und wir müssen oft überlegen, wenn wir was sagen, was bedeutet das wirklich, die eigentliche Übersetzung heißt freudig. Wir sagen ja auch manches und überlegen nicht so ganz viel. Zum Abschied, tschüss. Weiß jemand, was das bedeutet? Ja? Ciao. Ciao. Ach ja, ciao. Oder adieu. Da, wo ich herkomme, ich sag mal adieu. Adieu. Gott mit dir. Also, da sagt man dem anderen was Gutes, aber man denkt gar nicht drüber nach. Die Schwaben sagen zur Begrüßung, grüß Gott. Und dann auch diejenigen, die nicht an Gott glauben. Und dann sage ich, ich sag's. Dann sagen die, hä, was? Was wollte denn der gerade? Naja, du hast mir gesagt, grüß Gott. Ich grüße ihn von dir. Kommt nicht immer so gut an. Oder in Norddeutschland, da sagen die Moin auch abends. Komisch, oder? Oder in Hawaii sagen sie Aloha. Und du weißt nicht, ob er jetzt geht oder kommt, weil er sagen zum Gruß, wenn sie kommen und wenn sie gehen, Aloha. Oder auf der Insel, wo wir waren, Ngamanangan. Du fragst den anderen wörtlich, wo gehst du hin, auch wenn du es gar nicht wissen willst. Und manchmal hoffst du, dass der dich jetzt nicht vollquatscht. Naja, also, ist schon gut manchmal, sich gut zu überlegen, was man da eigentlich sagt. In Matthäus 26, da sagt Judas, sei gegrüßt. Matthäus schreibt das in Griechisch auf, Chaire, freu dich, Rabbi. Und dann heißt er, und er küsste ihn sehr. Und mit großer Wahrscheinlichkeit spielte sich ja die Szene nicht in griechischer Sprache ab, wieso denn auch, sondern in hebräischer Sprache. Und dann sagte Judas zu Jesus, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, wo wir uns auskennen, Shalom. Das war üblich, dass man sich mit Shalom grüßte. Und man hat oft auch nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, Shalom. Und ich kenne viele Leute, die sehen dann meine Krawatte und die sagen, ah, dann sagen wir auch Shalom. Und sie wissen gar nicht, was sie sagen. Sie denken, naja, das muss irgendwas Israelisches sein und wir sind ja pro Israel, also Shalom. Shalom, wir haben hier mal ein paar Begriffe aufgeschrieben, die dazu passen. Shalom ist Unversehrtheit, Heil, Befreiung von jedem Unheil, Sicherheit, Gesundheit, Wohlfahrt, Ruhe, Glück, Gewaltverzicht, also was sich in den meisten Gegenden abspielt, wo man aufhört, sich die Schädel einzuschlagen, ist kein Shalom. Da verzichtet man nicht mal wirklich auf Gewalt. Ganzheit, lebensfördernde Ordnung, das ist Shalom. Wenn der Bauer im Frühjahr sein Feld bestellt und dann ist alles fertig zur Einsaat, dann ist das Feld Shalom, weil jetzt kann was wachsen. Es ist ein Zustand, in der keine unerfüllten Wünsche offen bleiben. Die Fülle, Vollkommenheit und auch vieles mehr. Also man sieht, da ist was Konstruktives drin und das Negative ist ausgeblendet. Das ist Shalom. Und welche Ironie, der Verräter begrüßt Jesus hier mit Shalom. Unversehrtheit, aber ich verrate dich jetzt. Da steht Jesus, die Qual hat schon begonnen. Gerade eben hat er dem Vater noch mal gesagt oder gefragt, ob dieser Kelch vielleicht doch an ihm vorübergehen könnte. Er hat Blut geschwitzt. Seine Seele ist betrübt bis zum Tod. Die Jünger haben ihn allein gelassen. Er hat allein gebetet. Und da kommt der Verräter und sagt, freu dich, Rabbi, oder Shalom. Und dann berichtet Matthäus weiter, und er küsste ihn sehr. Das ist Vers 49. Als Judas den hohen Priestern versprach, Jesus zu verraten, er würde ihn küssen als Zeichen, dass sie auch den Richtigen erwischen, da steht im Griechischen das Wort Phileo. Phileo steht auch für Liebe, Bruderliebe. Das ist übrigens die Art von Liebe, die sagt, ich mag dich, weil du bereicherst mein Leben. Das steckt da im Phileo drin. Und nun, Phileo wird auch für Küssen benutzt. Aber jetzt hier an dieser Stelle, da steht Kataphileo, und das ist ein stärkeres Wort. Wir können uns das kaum schlimmer vorstellen, als die Methode, wie Jesus hier von Judas verraten wird. Er küsst ihn noch und noch und noch mal, dass sie ganz sicher wissen, das ist es. Er ist es. In den Psalmen ist er was Ähnliches schon vorhergesagt, dass man, wie man mit Jesus umgehen wird und wer mit ihm so umgehen wird. Psalm 41, Vers 10 zum Beispiel. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Wörtlich, er hat die Verse gegen mich erhoben. Schreibt David, offensichtlich ist es ihm irgendwann so ergangen, und er schreibt das auf, und dann hat man entdeckt, das passt prophetisch auf Jesus. Oder Psalm 55, Vers 13 bis 15. Denn nicht ein Feind ist es, der mich verhöhnt. Sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der gegen mich groß getan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, sondern du, ein Mensch wie ich, mein Freund und mein Vertrauter, die wir vertrauten Umgang miteinander pflegten, ins Haus Gottes gingen mit der Menge. David hat wohl sowas erlebt und Jesus hat genau das erlebt. Der Judas, der war dabei, überall, und hat gesehen, als Jesus Wunder tat, hat zugehört, als er ihm gute Sachen sagte. Das nächste Mal finden wir, ich bin dem Wort einfach mal nachgegangen, das Wort Chaire, freudig, im griechischen Neuen Testament. Als die römischen Soldaten im Prätorium bei Pilatus eine Dornenkrone flechten und Jesus auf den Kopf drücken und mit dem Rohr draufschlagen. Matthäus 27, Abvers 29. Sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßt seist du, König der Juden. Und spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Jesaja hat übrigens das prophetisch auch vorhergesagt, dass man Jesus misshandeln wird, bis sich viele über ihn entsetzen, weil er nicht mehr so aussieht wie ein Mensch. Und so verspotten ihn hier die römischen Soldaten. Und während sie ihn quälen, sagen sie: Gegrüßet seist du, König der Juden. Wir können davon ausgehen, dass die sich keine Mühe gaben, mit Jesus Hebräisch zu sprechen. Warum auch? Waren Römer. Die haben also Lateinisch gesprochen. Und dann sagen die, wenn man es Lateinisch jetzt hat: Ave Jesus Nazarenus Rex Juderum. So, nur ohne das Ave, stand das auch auf dem Kreuz, über dem Kreuz von Jesus. Da stand das ja in Lateinisch, Griechisch und Hebräischer Sprache. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und daher kommt ja auch das Inri, was man manchmal irgendwo sieht. Das sind einfach die Anfangsbuchstaben davon. Nun, Ave war damals ein üblicher Gruß der Römer und der bedeutet wörtlich: Es ist gut. Ha, es ist gut. Puh, drauf. Oder aber sie sagten Salve. Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Wörtliche Übersetzung: Wenn sie Salve sagten, bleib gesund und wohlbehütet. Puh, und drauf. Und Matthäus hat es auch wieder aufgeschrieben in der griechischen Übersetzung und er schreibt Chaire, freudig. Die Grausamkeit, die Herzlosigkeit und Gemeinheit, die Ironie des Ganzen, ist ja nicht in Worte zu fassen. Und dann geht's für Jesus zum Kreuz. Jetzt mache ich einen Sprung. Umso mehr können wir nämlich staunen, wenn wir dasselbe Wort im nächsten Kapitel in Matthäus, Kapitel 28, schon wiederfinden. Nämlich, das ist dann das Auferstehungskapitel. Vielleicht war es das erste Wort, das Jesus nach seiner Auferstehung sagte. Genau dieses Wort, das Matthäus wieder altgriechisch aufschrieb, diesmal im Plural, Chairete, freut euch. Zweimal hat Jesus das vorher, während der qualvollen Zeit vor seinem Tod, spottend erfahren, gehört. Und jetzt ist es das erste von ihm überlieferte Wort nach seiner Auferstehung. Da war Maria Magdalena und die andere Maria, damals gab es jede Menge Marias, Miriam eigentlich. Und die gehen am Sabbat, nach dem Sabbat, zum Grab. Dort treffen sie den Engel und er sagt ihnen die überragende Botschaft: Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann gleich noch ein Auftrag: Geht und sagt es den Jüngern, so in Kapitel 28, 8 und 9. Sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude. Kann man sich vorstellen, die Frauen, die haben gesehen, wie Jesus leidet, wie er stirbt, wird ins Grab gelegt. Und jetzt, er ist auferstanden. Sie gehen weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, was hat er wohl gesagt? Seid gegrüßt, hat Matthäus aufgeschrieben. Egal in welcher Sprache, mit größter Wahrscheinlichkeit war es Shalom. Ist für uns aber egal, was er sagt, aber er grüßt. Denn in allen in Israel benutzten Sprachen damals kommt es deutlich zum Ausdruck, diese sei gegrüßt. Shalom, Friede sei mit euch. Oder es ist alles gut, bleibt behütet, das wäre dann das Lateinische gewesen. Oder freut euch, das wäre dann das Griechische, egal in welcher Sprache. Die hohen Priester und die Hauptleute, als die hörten, dass Judas bereit ist, Jesus auszuliefern, das ist Lukas 22, Vers 4 bis 5, gehen wir nochmal kurz zurück. Judas ging hin und redete mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihn, Jesus nämlich, an sie verraten könnte. Da wurden sie froh, da freuten sie sich und versprachen ihm Geld zu geben. Für eine negative Sache kann man sich auch freuen. Und jetzt nach der Auferstehung, Johannes 20, 19 und 20, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und wir haben das extra nebeneinander gesetzt, dass man sieht, die Jünger freuten sich und die Hauptleute freuten sich. Die einen freuten sich über Negatives, die anderen über Positives. Aber beide Male, sie wurden froh. Einige Jahre später schreibt Paulus an die Philipper. Philipper 4, Vers 4. Freut euch, Chairete. Jetzt kann man Griechisch nehmen, weil er hat tatsächlich eine griechische Zielgruppe. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Jetzt könnte man ja sagen, naja, das ist ja nur ein Gruß. So haben die halt gesagt. Und das hat der Paulus halt so aufgeschrieben. Aber er hat es extra zweimal geschrieben, dass man merkt, es ist nicht nur eine Floskel, sondern es ist echt, ihr habt echt Grund, euch zu freuen. Da ist Inhalt dabei. Er sagt es zweimal statt nur einmal. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass freut euch tatsächlich ein griechischer Gruß ist, diese freundliche, fröhliche Lebensart der Griechen, zumindest damals. Ich weiß nicht heute, ich war nicht in Griechenland. Das kommt darin zum Ausdruck, dass man dem anderen wünscht, dass er sich freuen kann im Leben. Man kann sich oder seinem Freund kaum was Besseres wünschen, als dass man sich freuen kann. Oder nehmen wir den lateinischen Gruß der Soldaten. Bleib behütet. Es ist gut. Schön, wenn es gut wird. Da freut man sich doch drüber, oder? Oder der hebräische Gruß, Friede, Shalom. Der Hebräer hatte ein tiefes Verlangen in sich, dass sich dieser Shalom in ihm ausdrückt. Ganzheit von Leib und Seele, im Einklang mit dem Schöpfer zu sein. Und der hebräische Begriff Shalom, der beinhaltet das, was das Griechische und das Lateinische sagt. Das steckt alles in Shalom mit drin. Und nehmen wir die drei jetzt mal zusammen, dann heißt das, man kann sich nur wirklich freuen, echt freuen, bleibend freuen. Und es wird nur dann wirklich alles gut und behütet, wenn man vorher von Jesus in den Zustand von Shalom versetzt wird. Echte Freude gibt's nur dort, wird nur dort wirklich gut und bleibend, wird nur dort wirklich behütet, wo Menschen den Frieden von Jesus angenommen haben und er in ihrem Leben wirksam wird. Jesus hat durch sein Blut am Kreuz Frieden gemacht und er ermöglicht so wahre, echte Freude denen, die das für sich angenommen haben. Und so weisen uns diese Grüße in Griechisch, Lateinisch, Hebräisch auf den mächtigen Sieg von Jesus hin. für uns errungen. Und die Frage, die sich logischerweise daraus stellt, hast du diese Freude? Diese Freude, die eben nicht vergeht. Es gibt so viele Freuden in dieser Welt, die sind gleich wieder weg. SC Freiburg hat gestern gewonnen, ich habe mich gefreut, aber nächste Woche ist es wieder weg. Echte Freude, die bleibt. Weißt du schon, dass alles gut wird für dich? Jesus will das in deinem Leben bewirken. Hast du diesen Frieden, den nur der dreieinige Gott geben kann? Dann Gratulation. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.